Jetzt funktioniert es. Schön. Also, das Wichtigste habe ich vergessen, aber ich habe es zum Glück bei mir. Meine Brille. Ich freue mich, heute Morgen hier wieder nach längerer Zeit vor euch zu stehen. Ich bin auch froh, dass meine Stimme, glaube ich, durchhält. Es ist immer erstaunlich. Weil es ist sehr oft so, wenn ich eine Predigt habe, dann kämpfe ich immer die Tage davor mit Erkältung. Aber es hat immer noch geklappt bis jetzt. Wenn wir manchmal über Ostern nachdenken, dann fällt uns ja zunächst immer der Karfreitag ein und dann der Ostersonntag. Aber ich wollte jetzt euch mal fragen, wer von euch hat sich schon mal mit Karsamstag beschäftigt? Das ist gut. Niemand, ich auch nicht. Hat jemand schon eine Karsamstag-Predigt gehört? Ich auch nicht. Aber gerade wo ich mir Gedanken machte, worüber ich heute predigen soll, da fand ich einige Gedanken auch in Bezug auf diesen Karsamstag. Aber ich werde nicht über Karsamstag heute predigen. Aber dieser Karsamstag ist rein von der Zeit her gesehen die Zeitspanne zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung. Und ich war überrascht, dass ich es noch nie gehört habe, aber in der kirchlichen Geschichte wird diese Zeit oder dieser Tag, der Tag des schweigenden Gottes genannt. Und damit wird dieser Karsamstag zum Sinnbild für so manche Abschnitte in unserem Leben, in welchen wir vielleicht zu Gott inbrünstig beten, zu ihm flehen, an welchem wir hoffen und glauben, aber Gott antwortet nicht, er schweigt. Oder zumindest haben wir das Gefühl, er schweigt. Und ich denke, das ist oft das Problem. Kolja Wald hat in seiner tollen Predigtreihe Gott suchen, Großes erwarten, die er vor einigen Wochen gehalten hat, kann ich nur empfehlen, sie nochmal anzuhören. Da hat er unter diesem Thema Gott suchen, Großes erwarten, vor allem den Schwerpunkt auf das erwartungsvolle Gebet gesetzt. Und ich möchte heute den Gedanken und Gott schweigt, der in seiner Predigtreihe auch kurz angeführt wurde, aufgreifen und noch weiter vertiefen. Falls wir solche Zeiten schon durchlebt haben, also kennen, oder falls wir im Augenblick gerade so eine Zeit durchmachen, dann dürfen wir wissen, dass es nichts Ungewöhnliches ist. Viele vor uns und viele nach uns hatten auch solche Zeiten, wo sie das Gefühl hatten, Gott schweigt. Wenn wir einmal an Noah denken, Gott spricht zu ihm, er soll eine Arche bauen, er sagt ihm, er gibt ihm Anweisungen über den Bau der Arche, über die Tiere, die in diese Arche eingehen sollen und über deren Versorgung. Und dann, nachdem alles fertig ist, die Tiere in der Arche sind, kommt der große Regen. Und dann gibt es eine Ruhe von fast einem Jahr oder von circa einem Jahr, bis Gott wieder zu Noah redet und sagt zu ihm, jetzt steige aus der Arche. Und machet euch die Erde wieder untertan, bebaut sie und bewahrt sie und vermehret euch. Wenn man die Bibel liest, dann merkt man auch, dass zwischen dem letzten Propheten, dem Maleachi, und dem Reden Gottes zu Zacharias, dem Vater von Johannes des Täufers, auch circa 400 Jahre vergangen sind. Auch wenn man an das Volk Israel denkt, wo es in der Sklaverei in Ägypten war. Viele Jahrzehnte vergingen, bis Gott ihr Flehen und ihr Beten erhört hatte und Mose schickte. Und auch die Schreiber der Psalmen wussten oft um solche Situationen. Vielleicht einige Beispiele. Wende dich nicht schweigend von mir ab. Wenn du verstummst, werde ich den Menschen gleich, die in die Grube versinken. Psalm 28, 1. Oder Psalm 35, 22. Herr, du hast es gesehen, schweige nicht, Herr, sei nicht ferne von mir. Oder Psalm 39, 13. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen. Auch Jeremia in den Klageliedern, Kapitel 3, Vers 24, schreibt, du hast dich in dichte Wolken gehüllt, kein Gebet ist zu dir durchgedrungen. Und dann habe ich mich gefragt, warum hüllt sich Gott in diese Wolke? Warum zieht er sich unserer Meinung nach, ich glaube, es ist nur unsere Meinung nach, zurück, genau dann, wenn wir das Gefühl haben, wir hätten ihn am dringendsten oder wir würden ihn am dringendsten brauchen. Und wie sind all diese Bibelstellen mit den anderen Bibelstellen zu vereinbaren, wo wir zum Beispiel in Matthäus 28, 20 lesen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder in Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht versäumen und nicht verlassen. Die Wahrheit ist, es gibt solche Zeiten, wo Gott nicht direkt hörbar ist, wo er anscheinend schweigt. Und dann geht es in dieser heutigen Predigt darum, wie verhalte ich mich in solch einer Lage, wenn ich das Gefühl habe, Gott schweigt, es ist still. Ich bete, ich flehe, ich suche seinen Willen, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich fühle nichts. Was könnte hinter diesen schwierigen Zeiten dahinter stecken? Und wie überwinde ich diese Zeiten? Und ich habe mit sehr großer Freude mich für diese Predigt vorbereitet, weil sie ein Stück weit auch die Antworten auf meine Fragen gebracht hat. Ich möchte heute versuchen, einige Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dies Überwinden gelingen könnte. Und ich möchte 9 Möglichkeiten aufzeigen, erschreckt nicht, das sind 9 kurze Möglichkeiten. Ich habe es so gut es ging gekürzt, aber normal sollte man eine Predigt mit 9 Punkten halten, habe ich auch mal gehört. Aber ihr werdet sehen, die haben alle ihre Bedeutung. Die erste Möglichkeit, wenn Gott schweigt, dann sollen wir trotzdem seine Nähe suchen. Das war mir in meinem Leben auch sehr, sehr wichtig, wo ich durch solche Situationen hindurchgegangen bin, da war es mir wichtig, Gott trotzdem zu suchen. Es gibt Menschen, wenn sie da nichts mehr fühlen, wenn der Gottesdienst sie nicht mehr irgendwie bewegt, wenn die Lieder sie nicht mehr ansprechen, dann ziehen sie sich zurück. Aber das ist gerade das Falsche. Gerade dann sollten wir intensiver uns mit Gott beschäftigen, mit seinem Wort. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Der größte Fehler, den wir machen können, wenn wir so eine Phase der Ruhe, der Stille Gottes durchmachen, ist, uns auch vom Bibellesen, von der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, von dem Besuch der Gemeinde zurückzuziehen. Das ist das Schlimmste, was wir uns überhaupt antun können. Gott spricht zu uns durch sein Wort, und zwar in Jeremia 29, 13 lesen wir, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und dieser Vers ist neben vielen anderen Versen eine Verheißung Gottes. Oder mit anderen Worten gesagt, etwas, was Gott versprochen hat, was er auf jeden Fall einhalten wird. Wir dürfen uns fest an diese Verheißungen klammern. Das ist es sehr, sehr wichtig für uns. Im Psalm 23 lesen wir unter anderem, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Oder in Römer 8, 28, da lesen wir, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und liebe Geschwister, das möchte ich auch nochmal betonen, diese Verheißungen sind Zusagen Gottes, das sind nicht irgendwelche Verse, die vielleicht eintreffen, sondern das sind Zusagen, die er gemacht hat. Mit diesen Zusagen steht und fällt unser ganzer Glaube. Wenn wir daran zweifeln, dann können wir gleich nach Hause gehen. Und wir dürfen uns an diese Verheißungen mit aller Gewalt klammern. Bei der Vorbereitung fiel mir eine Geschichte, die vielleicht vielen von euch schon bekannt ist. Ich erzähle sie ganz kurz. Ein kleiner Junge, Basti, 7, 8 Jahre, lebte in einem Schweizer Dorf und er hütete die Schafe. Und dieser Basti war in der Schule nicht so gut. Der Lehrer hat sich mit ihm gequält, der Pfarrer hat sich mit ihm gequält. Aber dem Pfarrer war es gelungen, unter anderem ihm 5 Wörter aus Psalm 23 beizubringen: Der Herr ist mein Hirte. Und dabei hat er ihm gesagt: Basti, nimm deine Finger, der Herr ist mein Hirte. Und so hat Basti diesen Vers gelernt. Und dann einige Zeit später geriet dieser kleine Junge in eine Lawine, wurde verschüttet und verstarb. Und als man ihn fand, hielt er sich an seinem Ringfinger fest. So war er gestorben. Und Entschuldigung. Und der Pfarrer, der wusste, was das bedeutet, hat diesen Leuten erklärt dann, dieser Suchmannschaft. Und in diese ganze Trauer mischte sich dann auch Trost. Dieser einfache kleine Basti war bei seinem Hirten angekommen. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns, wenn wir uns in solchen Situationen befinden, dass wir uns ganz festhalten an mein Gott. An mein Gott. Das ist das Einzige, was wir tun können, liebe Geschwister. Alles andere führt uns zur Verzweiflung. Zweitens, wenn Gott schweigt, dann blicke zurück. Wir haben auch das schöne Lied gesungen: Wie viele schöne Stunden hat Gott mir schon gegeben? Und ich weiß jetzt nicht, ihr werdet es vielleicht merken, fast die Lieder, die wir gesungen haben, die enthalten fast die ganze Predigt. Und die Lieder, die hatten, sollten uns eigentlich auch auf diese Predigt dann mehr oder weniger einstimmen. Ich merke es bei mir oder wenn im Umgang mit anderen Menschen, wir Menschen neigen sehr stark dazu, ganz schnell zu vergessen. Und darum ist es immer wieder wichtig, auch in solchen Situationen, wenn es uns nicht gut geht, zurückzublicken. Ich denke, jeder von euch hat schon die Erfahrung gemacht, er war 99 Mal nett zu jemandem und einmal hat er einen schlechten Tag. Und Jahre später wird man an diesen schlechten Tag erinnert, obwohl man 99 Mal nett war. Und ich glaube, dass das auch in Bezug auf Gott oft der Fall ist. Gott hat uns 99 Mal geholfen. Und jetzt einmal glauben wir, wir haben Pech gehabt. Und dann werfen wir uns ihm vor. Das ist unfair, weil Gott, wie wir auch gesungen haben, einen Plan mit uns hat. Wenn ich mich gut erinnere, werden auch die Israeliten immer wieder aufgefordert, zurückzublicken, wie Gott ihre Väter durch die Wüste, auf dieser Wüstenwanderung durchgetragen hat. Ihre Kleider waren nicht verrissen, sie hatten ständig zu essen, sie hatten Fleisch, hatte der Kollege in seiner Predigt auch erwähnt, wie viele Wachteln da rumlagen, das ist Wahnsinn. Und ich bin zwar kein Freund von einem Tagebuch, aber ich glaube, in Bezug auf dieses Erinnern wäre es nicht schlecht, wenn wir ein Tagebuch hätten, wo wir alle die Segnungen, die wir in unserem Leben bereits erlebt haben, reinschreiben würden. Wenn es uns schlecht geht, dann besteht die Gefahr, dass wir uns an nichts mehr erinnern. Und dann ist gut, wenn wir was aufschlagen können und sehen können. Ich merke auch, wo wir nach Deutschland kamen, vor 27 Jahren, kam ich mit meiner Frau mit 3 Koffern. Wie reich hat uns Gott gesegnet. Wir haben 4 Kinder, wir haben ein Haus, wir haben eine Arbeitsstelle, wir haben eine Gemeinde. Und die Gefahr besteht, wenn es mir mal schlecht geht, dass ich das alles vergesse. Darum ist es immer gut, wenn man sich das irgendwie vor Augen führen kann. Ich erinnerte mich an einen Liedtext. Ich lese die 3 Verse vor, weil sie wirklich so tiefgreifend sind oder tiefsinnig sind. Schaue ich zurück, wie hat mich Gott getragen, auf jedem Weg begleitete er mich. Und das sehen wir nur, wenn wir zurückschauen, liebe Geschwister. Er sorgte treu in allen Lebenslagen und meine Schuld war sehr weit hinter sich. Wenn Jesus kommt, dann wird mir die Sonne scheinen, keine Nacht, kein Tod wird dort mehr sein. Wenn Jesus kommt, ist Freude bei den Seinen, bald sind wir dort bei ihm allein. Schaue ich zurück, ich wollte oft verzagen, ich hatte Angst, die Zukunft drückte mich. Doch er versprach, mich sicher durchzutragen bis an das Ziel, mein Gott verlässt mich nicht. Zum nächsten Punkt, wenn Gott schweigt, dann kann Sünde der Grund sein. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen, auch wer Kinder hat, wenn sie Mist gebaut haben, dann ist die Beziehung gefährdet, dann ziehen sie sich zurück oder zieht man sich selber zurück. Und ähnlich ist es auch bei Gott. Wenn Gott schweigt, dann kann es sein, dass Sünde, unbereinigte Sünde in unserem Leben ist. Das merken wir auch bei David ganz besonders, wo er das verbergen wollte, diese Sünde mit Bathseba, da verschmachtete sein Gebein. Und erst wo er das bekannt hatte, erst wo er zu Gott gerufen hat, ihm dieses vergeben wurde, wurde er wieder froh und fröhlich und konnte singen und Gott danken. Wenn Gott schweigt und wir uns prüfen und merken, da könnte Sünde in unserem Leben sein, dann ist es ein Alarmzeichen. Dann ist es sowas wie ein blauer Brief oder wer vielleicht schon Rechnungen nicht bezahlt hat, irgendwann gibt es eine dritte Mahnung. Und Gott möchte durch sein Schweigen uns dann zur Buße führen. Er möchte, dass wir umkehren, ihn um Vergebung bitten. Er möchte uns wieder von dieser Sündenlast befreien. Und er hat auch diese Möglichkeit in Jesus geschaffen. Das wissen wir wahrscheinlich alle, die wir hier sind. Jeder, der zu Jesus kommt, ihn um Vergebung bittet und glaubt, dass er auch für seine Sünden gestorben ist, dem werden die Sünden vergeben und er kann sich Gott wieder nahen und Gott kann wieder zu ihm reden. Gott möchte, dass jeder im Glauben zu ihm kommt und Vergebung findet. Und es kann manchmal auch sein, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass unser Leben vielleicht nicht dem entspricht, was Gott haben möchte. Und darum ist es auch wichtig, Gott zu bitten und zu zeigen, wenn uns nichts einfällt, Herr, wo könnte ich vielleicht falsch liegen? Zeige du mir, wo ich falsch liege. Ich denke, es gibt auch eine Stelle in der Bibel, wo ein Psalmist auch um die Sünden betet, die ihm unbekannt, für die verborgenen, für die unbekannten Sünden. Ich denke, das ist auch nicht falsch, wenn wir das tun. Viertens, wenn Gott schweigt, dann hat er vielleicht schon gesprochen, hatte Kolle auch am Anfang kurz angeschnitten. Es ist so, Gott redet zu uns und dann erwartet er auch von uns, dass wir das, was er uns sagt, auch tun. Und wenn wir das nicht tun oder überhören, dann kann es passieren, dass er sich in Schweigen zurückzieht. Wir lesen im Psalm 119, Vers 15, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und wenn man schon eine Predigt über diesen Psalm gehört hat, dann wird immer wieder gesagt, dass Gottes Wort nicht ein Scheinwerfer ist, der bis ans andere Ufer scheint, sondern er scheint immer vor uns, also er scheint so weit, dass wir den nächsten Schritt gut und sicher tun können. Und jeder von uns weiß, dass unser Ziel oft nicht in Sichtweite ist. Und darum ist unser Glaubensleben oft so, dass wir Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und nach jedem Schritt, den wir tun, zeigt uns Gott dann den nächsten Schritt. Und wie schon erwähnt, es kann sein, dass Gott uns irgendwie ermahnt hat, in eine Richtung zu gehen und wir haben uns geweigert und erwartet, dass wir das nachholen. Darum ist es wichtig, Gott zu fragen, ob wir vielleicht etwas überhört haben. Und wichtig zu wissen ist auch, wir brauchen keine Angst zu haben, den nächsten Schritt zu tun. Ich hatte vor längerer Zeit über Psalm 139 gepredigt und da sahen wir, dass Gottes Gegenwart alle Dimensionen von Raum und Zeit umgibt. Egal wo wir hingehen, egal wo wir stehen, egal wo wir uns verkriechen, wir können uns dieser Gegenwart Gottes nicht entziehen. Es ist wichtig zu wissen, dass wir immer, egal was wir tun, auch wenn wir nicht wissen, was wir tun oder tun sollen, wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir sind in seiner Gegenwart, auch dann, wenn uns ganz klar ist, welchen Weg wir gehen sollen. Und wir sind auch dann in der Gegenwart Gottes, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn wir orientierungslos sind. Aber dieses Wissen um die Weite seiner Gegenwart, um den Spielraum seiner Gnade, die nimmt uns die Angst, dass wir unwiderruflich falsche Entscheidungen treffen und in die Irre laufen. Ich denke, wenn wir mit Gott einen Weg einschlagen, der ungewiss ist, so wie die Klatz jetzt nach Peru gegangen sind, dann wird uns Gott nicht in die Irre führen. Er wird uns nicht in eine Sackgasse enden lassen. Er wird uns zeigen, wie es weitergehen wird. Und darum ist es wichtig, auch wenn Gott uns sagt, mach den Schritt und wir zögern und er schweigt, dann dürfen wir mutig doch diesen Schritt tun, weil wir in seiner Gegenwart tun. Fünftens, wenn Gott schweigt, dann müssen wir zunächst still werden. Das ist auch so eine Möglichkeit, wie wir mit diesem Schweigen Gottes umgehen können. Es wurde auch in den Liedern schon besungen. Es kann oft sein, wenn Gott schweigt, dass es sehr laut um uns ist. Jeder weiß, wenn man im Auto fährt und ganz laute Musik hört, dann kriegt man wenig mit von dem, was draußen ist. Und so ähnlich ist es auch, wenn unser Leben sehr laut verläuft, ohne Pause, ohne Ruhe, ohne Nachsinnen, dann kann es sein, dass wir Gottes Stimme nicht mehr hören können, obwohl wir sie hören möchten. Aber wir sind einfach zu laut. Wir nehmen uns keine Zeit, seine Stimme zu hören. Und ich habe schon seit meiner Jugendzeit immer wieder diesen Satz gehört, dass Gottes Stimme sehr leise ist und sich nicht aufdrängt. Die laute Stimme ist nicht immer Gottes Stimme, sondern die leise Stimme in unserem Leben. Und ich fand eine schöne Begebenheit, die Bill Hybels erzählte im Rahmen eines Meetings in Chicago. Bill Hybels gehört zu einer größeren amerikanischen Gemeinde, ich habe den Namen jetzt nicht gleich, Willow Creek oder so heißt die. Willow Creek heißt die. Und der erzählte eine schöne Begebenheit. Ich werde sie abkürzen. Als er junger Pastor war, hat er in einer Gemeinde gepredigt, vielleicht so wie ich heute, ich bin aber nicht mehr so jung, über die Notwendigkeit, Raum im Leben für das Reden Gottes zu schaffen. Und nach dem Gottesdienst, da kommt ein Geschäftsmann wütend auf ihn zu und sagt, in was für einer Welt lebst du, Bill? Ich habe keine Zeit, den ganzen Tag hinzuhören, was Gott mir sagen will. Ich habe einen Job zu tun, eine Familie zu versorgen, ein Haus zu pflegen und all das. Und dann ging dieser Mann heim und Bill ging auch seiner weiteren Tätigkeit nach. Und einige Zeit später besuchte Bill diesen Geschäftsmann auf dessen Einladung. Und in seinem Wohnzimmer stand ein Sessel. Und dann sagt dieser Geschäftsmann, das ist jetzt der Ort, wo ich auf Gott höre, wo ich mich hinsetze und auf Gott höre. Einige Monate später kommt dieser gleiche Geschäftsmann zu Bill und sagt, ich werde meinen Job an den Nagel hängen, vielleicht so ähnlich wie die Klatzes getan haben oder auch manche von euch, und ich will in der Gemeinde mitarbeiten. Und dann erzählte Bill auch, er war ganz erschrocken, als dieser erfolgreiche Geschäftsmann zu ihm kam und sowas sagte. sagt zu ihm, hey, seinen Job zu kündigen ist eine große Sache. Sowas macht man nicht einfach, besonders wenn man Familie hat. Wovon hast du diese Idee? Wie ist dir diese Idee gekommen? Da lächelte dieser Mann und sagte, habe ich auf meinem Sessel gehört. Und dann, Bill ein bisschen kleingläubig, schickt ihn dann zurück auf seinen Sessel. Er soll lieber nochmal nachhören, bevor er die Entscheidung trifft. Und einige Wochen später erzählte er dann, fing dieser Mann in der Willow Creek Gemeinde als Mitarbeiter an und es stellte sich heraus, dass er ein hervorragender, sehr guter Mitarbeiter war. Und dann vergingen ein paar Jahre der Mitarbeit und dann bat er Bill erneut um ein Gespräch. Und er sagt, Bill, ich werde die Gemeinde verlassen. Und da war Bill auch erschrocken, und wieso? Und dann erzählt er ihm, ich werde einem Freund helfen, in einem anderen Landesteil eine neue Gemeinde zu gründen. Und dann fragt ihn Bill wieder, von wo hast du diese Idee? Aber er wusste schon die Antwort, von meinem Sessel. Und dann, wieder ein paar Jahre später, erhält er einen Telefonanruf und diesmal klang sein Gegenüber etwas gedämpft. Und er hatte von seinem Arzt eine schlechte Nachricht bekommen. Er hatte eine schlimme Brutkrankheit und er hatte nur noch wenige Monate bis zu leben. Und dann, nach seiner Beerdigung, spricht Will mit der Witwe dieses Geschäftsmanns und unter anderem spricht er auch über diesen Sessel. Und dann sagt die Frau zu ihm, diesen Sessel werden wir als Andenken an Bill bewahren. Und wir werden uns immer Zeit nehmen, stiller vor Gott zu werden. Und nach all dieser Geschichte dann erzählt, schaut Bill in die Runde und fragt, wo steht dein Sessel? Diese Frage gilt auch uns. Wo steht dein Sessel? Es kann auch unser Bett sein, wo wir vielleicht morgens 10 Minuten früher aufwachen und Zeit mit Gott verbringen. Es kann auch abends sein, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Aber es kann auch ein Sessel sein, ein Gebetskämmerlein. Sechstens, wenn Gott schweigt, dann können andere Menschen helfen. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn wir solche schweren Zeiten des Schweigens Gottes durchmachen, dass wir diese nicht alleine durchstehen, sondern dass wir auch mit anderen Menschen, mit anderen Geschwistern drüber reden. Und ich denke, wir dürfen uns von Glauben anderer Geschwister, die gerade nicht diese Zeiten durchmachen, ein Stück weit tragen und anstecken lassen. Ich fand bei meiner Vorbereitung eine Begebenheit aus dem Leben Martin Luthers, von dem wir ja dieses Jahr so einige schon gehört haben. Als seine Tochter Magdalene mit 13 Jahren stirbt, schreibt er an seinen Freund Jonas einen Brief, in welchem er ihm alle seine Gedanken und Schmerzen über den Verlust seiner geliebten Tochter anvertraut. Und dann bittet er seinen Freund, dass er für ihn und seine Frau stellvertretend glauben und beten soll. Ich denke, jeder von euch hat schon mal erlebt, wie gut es tut, wenn auch in einer Gebetsstunde, wenn man ein Anliegen hat und die anderen für einen glauben, für einen beten. Und das sollten wir auch in Anspruch nehmen. Andere Menschen für uns beten lassen, andere Menschen für uns glauben lassen. Der nächste Punkt, 7, wenn Gott schweigt, dann ist er trotzdem nah. Und das ist sehr wichtig, das haben wir auch in den Liedern, die wir gesungen haben, gehört. Wir sollen nie diese Gewissheit verlieren, dass auch wenn wir das Gefühl haben, Gott mag uns nicht, wenn Krankheit oder sonstige Sorgen uns überfallen. Gott liebt uns. Er hat es verheißen, dass er uns liebt, wenn wir seinen Sohn lieben. Und ich denke, wir müssen uns an dieses wirklich klammern. Wir müssen uns das groß irgendwo aufschreiben. Gott liebt mich, egal was ich fühle, was ich höre, was ich sehe. Wir dürfen auch, wenn wir so eine Situation oder so eine Zeit durchmachen, Gott all unsere Not klagen. Und wir dürfen ihm auch sagen, Herr, ich habe das Gefühl, du hast aufgehört, mit mir zu reden. Ich empfinde nichts mehr beim Beten. Ich empfinde nichts mehr im Gottesdienst. Ich empfinde nichts beim Bibellesen. Und das war alles früher besser. Wichtig ist, nicht zu vergessen, er ist uns trotzdem nah. Am Kreuz schreit Jesus seine Verzweiflung mit den Worten auf Psalm 22 in die Gottesstille: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Jesus hatte diese Zeit oder durchgemacht, wo er das Gefühl hatte, Gott ist ihm fern. Und wenn, wie bei Jesus, die Antwort auch ausbleiben sollte, dürfen wir trotzdem, ähnlich wie Jesus, vertrauensvoll beten. Lukas 23, 46. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich fand ein wunderschönes Zitat von einer Pfarrerin, Silvia Johannes aus Meersburg, die schrieb: Gott schweigt, als ob er nicht da ist. Und doch ist er da, und sein Schweigen ist für mich das tiefste, echteste und beredste zum Ausdruck bringen von gefühltem Entsetzen, von größter Liebe und tiefstem Mitfühlen. Und ich fand auch eine andere Begebenheit bei der Vorbereitung, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. An der Wand eines Kellers, in dem sich einige Juden vor den Nazis versteckt hatten, wurden folgende Verse gefunden. Ein Lied hat auch ein bisschen darauf angespielt. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube auch an Gott. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Wir dürfen und sollen uns auf Gott auch dann verlassen, wenn wir nichts fühlen. Wenn wir das Gefühl haben, er hat uns nichts mehr zu sagen, wenn wir nichts sehen können. Und dann gilt wieder die Zusage Gottes aus Psalm 22, Vers 6. Wer auf Gott vertraut, wird nicht zu Schanden. Das ist, was wir tun können. An Gott festhalten, ihm vertrauen, egal was kommt. Alle anderen Wege sind Irrwege, die bringen uns in Verzweiflung. Nächster Punkt, Punkt 8. Wenn Gott schweigt, dann nimmt unser Glaube zu, haben wir auch schon gesungen. Martin Luther, aber ich habe es auch bei Watchman Nee gelesen und auch in der christlichen Literatur findet man oft, dass Gott schweigsam wird, um uns in eine tiefere Beziehung mit ihm hinein, um uns in eine tiefere Beziehung mit ihm hineinzuführen. Es hat jemand gesagt, wenn Gott schweigt, dann erfährt der Egoismus unseres Glaubens einen heilsamen Bruch. Ich erkläre diese Aussage. Wenn Gott schweigt, dann erfährt der Egoismus unseres Glaubens einen heilsamen Bruch. Oft glauben wir an Gott, weil wir von ihm Hilfe, Trost, Rat, Sinn, Heilung, Vergebung oder Ähnliches erhoffen. Wir merken es auch in der Welt. Wenn es mal schlecht geht, dann betet man zu Gott. Wenn es gut geht, vergisst man ihn. Und so kommt man in diese Lage, dass man glaubt, Gott ist nur dafür da, dass er uns gibt, dass er uns segnet, dass er uns beisteht. Und wir dürfen das auch sehr, sehr oft erfahren. Aber es gibt auch Zeiten, wo das nicht der Fall ist. Und dann sind wir verunsichert und zutiefst enttäuscht. Aber gerade diese Zeiten, wo wir das Gefühl haben, Gott ist uns fern, gerade in diesen Zeiten hat unser Glaube die Chance, sich zu verändern und in die Tiefe zu wachsen. Wenn Gott immer da ist, wenn er uns immer beschenkt, immer heilt, immer segnet, dann ist es leicht, an ihn zu glauben. Aber wenn das mal alles ausbleibt, dann ist es schwerer. Und dann gibt es auch noch einen Satz: In diesen schweren Zeiten haben wir die Möglichkeit zu lernen, unseren Herrn zu lieben, für das, was er ist und nicht für das, was er für uns tun kann. Und ich denke, da ist etwa eine ganz wichtige Kernaussage, dass wir Gott nicht nur für das lieben, was er uns immer tut, sondern dass wir lernen, ihn auch zu lieben für das, was er ist. Und zum letzten Punkt, wenn Gott schweigt, dann dient es manchmal seiner Verherrlichung. Da möchte ich kurz an die Begebenheit von Lazarus aus Johannes 11 erinnern, wo Jesus gesagt wird, Lazarus, dein Freund ist krank, komm und heile ihn. Jesus verweilt noch 2 Tage, wo er zurückkommt, ist Lazarus schon längst tot, schon in einer Gruft drinnen. Die Schwestern sind, Maria und Martha sind verwirrt, die wissen nicht, warum Jesus so handelt. Aber in diesem Beispiel nutzte Jesus diese Zeit des Schweigens, um den Vater gerade durch dieses Schweigen zu verherrlichen, indem er Lazarus aufweckte. Und so kann es sein, dass auch in unserem Leben Zeiten sind, wo Gott schweigt und dieses angebliche Schweigen, was wir sehen noch kurz später, kein richtiges Schweigen ist, wird Gott verherrlicht. Noch eine Zusammenfassung zum Schluss. Ich habe versucht, heute einige Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir mit dem Schweigen Gottes fertig werden können und was dahinter stecken könnte. Und ich habe versucht, dich so gut es ging zu erklären, aber ich erhebe nicht den Anspruch, dass alles, was ich gesagt habe, vollständig und korrekt ist. Darum bitte ich euch, prüft das, was ich gesagt habe. Nehmt euch Zeit, denkt darüber nach. Aber wenn Gott schweigt, haben wir gesehen, dann ist er uns trotzdem nah. Er liebt uns trotzdem. Und wir sollen seine Nähe suchen und auch sehr wichtig, in seiner Nähe bleiben. Wenn wir Gemeinde vernachlässigen, weil wir das Gefühl haben, Gott redet nicht zu uns, dann ist das falsch. In der Gemeinde kann es dahin kommen, dass wir wieder dieses Reden Gottes hören oder auch im Bibel lesen. Wir haben gesehen, dass Zurückblicken wichtig ist, andere Menschen bitten, mit uns zu beten, ihnen unser Leid zu sagen. Wir haben gesehen, wie wichtig die Stille vor Gott ist. Wir haben auch gesehen, es ist wichtig, dass wir um Vergebung bitten, wenn etwas in unserem Leben ist, was Gott nicht gefällt. Wir haben auch gesehen, dass es wichtig ist, den nächsten Schritt zu wagen, auch dann, wenn wir unsicher sind, weil wir aus seiner Gegenwart nicht heraustreten können. Wir haben aber auch gesehen, jetzt ganz zuletzt, dass Gott sich manchmal auch durch sein Schweigen verherrlicht. Und wir haben auch gesehen, dass manches Schweigen Gottes wichtig ist auch für unseren Glauben. Das Wichtigste bei dieser ganzen Sache ist, wenn Gott schweigt, dass wir es wissen. Er ist trotzdem anwesend und er liebt uns, weil wir in Jesus geborgen sind. Und dann kann man sagen, dass Gott auch durch sein Schweigen zu uns redet. Man könnte dann auch sagen, ist vielleicht ein bisschen philosophisch, Gottes Schweigen ist eine andere Form des Redens. In Wirklichkeit schweigt Gott nicht, er redet bloß durch die Stille zu uns. Und ich glaube, das hilft uns auch, wenn wir das wissen. Ich habe auch versucht, es weiterzugeben, auch wenn man Psalm 88 liest. Das ist der traurigste Psalm der Bibel. Der handelt von Heman, dem Esrachiter, der betet praktisch und hofft auf Gottes Hilfe bis an sein Lebensende. Es tritt aber keine Hilfe ein. Der Psalm, der endet nicht mit Lob und nicht mit Dank. Es sieht so aus, als wäre Heman an seiner Krankheit, die er seit Jugend an hatte, gestorben. Und trotzdem hält er bis zum bitteren Ende an Gott fest. Und das zeigt uns auch, dass man trotz Leid festhalten kann bis zum Ende. Und auf das kommt es wirklich an. Es mag sein, dass Gott vielleicht gerade in unserem Leben schweigt. Es kann sein, dass wir ihn jeden Tag um Veränderung bitten, in unserer Gesundheit, vielleicht in unserem familiären Umfeld, in unserem Beruf, in unserer Ehe, vielleicht auch in einem ganz anderen Gebiet. Ich weiß es nicht. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Unser Warten, unser Hoffen wird ein gutes Ende haben. Ähnlich wie nach Karsamstag, dieser Zeit des Schweigens, auch wenn dieses Schweigen vielleicht manchmal, und das ist auch so der Fall, sonst würde keiner von uns sterben, auch bis zum Ende anhält. Also die meisten Geschwister, die versterben, die sterben an einer Krankheit und die beten auch um Genesung und trotzdem sterben sie an dieser Krankheit. Aber auch wenn dieses Schweigen Gottes manchmal in unserem Leben, einmal ist es bestimmt auch der Fall, anhält bis zu unserem Tod, dann dürfen wir wissen, nach dieser Zeit des Schweigens, nach diesem Karsamstag folgt Ostersonntag, der Tag der Auferweckung. Und um bei diesem Bild von diesem Schweizer Hirtenjungen zu bleiben, wäre es schön, wenn wir dann in der Auferstehung uns alle bildlich gesprochen an dem Ringfinger festhalten würden. Mein Gott, dass wir so erfunden werden. Er hat geglaubt bis zum bitteren Ende, bis ans Ende. Und wir wissen es aus der Bibel, das sprengt den Zeitrahmen. Wir können 1. Korinther 15 lesen, wir können in der Offenbarung lesen. Wir werden auch auferstehen, weil Jesus auferstanden ist. Und unsere Tränen, unser Leid und Sorgen werden ein Ende haben. Ich fand noch ein Zitat, das die letzte Folie noch, Joe, danke. Gott hat nie gesagt, dass die Reise leicht sein wird, aber er hat gesagt, dass das Ziel die Reise wert ist. Und das sollten wir uns vor Augen haben, egal was in unserem Leben kommt. Das Ziel ist die Reise wert. Wir haben auch keine andere Wahl. Wenn wir uns dagegen auflehnen, dann bringt es uns auch nur in Verzweiflung und das macht die Situation auch nicht besser. Und was immer wir auch tun, während wir auf unseren Ostersonntag warten, tun wir es mit Gott. Wir können auch in dieser Zeit des Schweigens auf eine Art zusammen mit Gott sein, die sonst zu keinem anderen Zeitpunkt möglich ist. Weil in dieser Zeit, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott schweigt, wir nur noch eines wissen: Gott ist meine einzige Hoffnung. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, wenn wir das im Leben mal erleben, wenn alle unsere Möglichkeiten finanziell, technisch, medizinisch ans Ende kommen, wenn wir diese Zeiten durchmachen, wo wir wissen, Gott ist meine einzige Hoffnung. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach Glaube in seiner höchsten und schönsten Vollendung. Es gibt, denke ich, keinen größeren Glauben als an Gott festhalten bis zum Schluss. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag.